ja gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Bäume, ihr Affen der Welt.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Sie haben sich entschieden? Muckefuck und Fernsehfunk, neuer Podcast. Sie sind dabei, das finden wir gut. Wir sind wieder zu dritt. Und bevor wir zu unserem Gesprächspartner kommen, schauen wir uns tief in die Augen. Stefanie Heidrich ist stellvertretende Chefredakteurin der Super TV von der schreibenden Zunft, aber mittlerweile mit flotter Lippe dabei, so soll es sein.
Ja, danke, danke. Und Jürgen Karney, der sich gerne in Kombination mit Lippi über die Bühnen des Landes eskalierte.
Oh, Eskalation. Jetzt kommt ja schon ein interessanter Begriff. Lippi, Wolfgang Lippert ist unser Gast heute.
Ja, hallo. Schön bei euch zu sein. Ich fühle mich jetzt schon wohl. Ja. Obwohl, ich hoffe natürlich, dass es auch so bleibt.
Ja, wir werden dafür sorgen.
Müssen wir gucken. Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, ich freue mich auch sehr, dass wir wieder mal auf die Art und Weise hier zusammenkommen. Und es ist die große Gefahr, dass es jetzt so ein Weißt-du-noch-Gespräch wird mit uns beiden. Weißt du noch?
Ich finde Weißt-du-noch gar nicht so schlimm. Weil es sind ja auch, Erinnerungen sind immer schön, also ja. Sowohl für Jüngere als auch für ältere Menschen. Erinnern kann man sich auch an etwas, was 14 Tage her ist,
ja. Genauso schön. Aber es geht halt um dich heute und um deine Sichtweisen, deine Haltung und nicht um meine. Ja. Deswegen ist dieses, weißt du noch, gefährlich, ja. Dass wir jetzt ständig
uns... Wir reißen uns zusammen.
So. Wobei, einige Anekdoten sind auch sehr interessant, die ihr zu erzählen habt. Also ich höre von dir häufiger mal, mein Freund Wolfgang oder mein Freund Lippi.
Ja.
Und jetzt haben wir ihn hier und jetzt können wir mal ein paar Sachen besprechen.
Ja.
Aus erster Hand davon.
Aus erster Hand.
Ja. Oh, jetzt wird nachgeprüft, ob doch vieles von dir so erzählt haben.
Ja, stimmt. Guck mal die Anekdoten nochmal an.
Irgendwann kommt ja alles raus. Zwischen Muckefuck und Fernsehfunk platzieren wir hier auch unseren Podcast. Das heißt, wir reden natürlich auch über Fernsehfunk. Also über früher. Aber das Interessante, Steffi hat es ja schon gesagt, ist ja eben, dass du deinen Ruhm, deinen Erfolg über die Wände hinweg gerettet hast. Falsche Formulierung, aber du weißt, was ich meine.
Doch, da war auch eines, was man retten musste.
Dabei, ne? Ja,
absolut richtig.
Mittlerweile ist es ja fast so, dass wir in dem neuen Deutschland mehr Zeit und Arbeit verbracht haben als in dem alten.
Ich denke schon, über 30 Jahre, klar.
Ja.
Und es ist ja schön, dass wir also auch im Alten schon so lange arbeiten durften. Das ist ein großes Glück, finde ich, dass man, wenn man seinen Beruf und seine Berufung oder die Dinge, die man so, dass man wirklich gerne, wir haben es von Anfang an immer enthusiastisch gerne gemacht, dass man da immer noch beibleiben durfte.
Und so extreme Erfahrungen auch mitnehmen kann, so in so eine neue Zeit. Klar, man muss viel Neues lernen. Aber man hat einen Sack voll Dinge, die man schon mal auf eine andere Art und Weise, oder?
Ein gutes Rüstzeug.
Der große Vorteil bei uns war, dass wir uns an so vielen Stellen ausprobieren durften. Ja, also wenn man es vergleicht mit heute ist die Welt sehr formatiert. Leute, die heute einsteigen, haben eine relativ schmale Spur, auf der sie sich irgendwie bewegen können, von da aus sich etablieren. Aber wir durften damals alles. Es war ein Eldorado. Es war eine an Möglichkeiten. Alleine die Ausbildung. Also jetzt in meinem Falle ein Musikstudium, nachdem ich also den bürgerlichen Beruf gelernt habe, auch noch Fotograf werden wollte und so, das würde jetzt allzu weit führen. Aber dieses Musikstudium mit der dazugehörigen Spezialausbildung, die es dann oben rauf noch gab, und zwar kostenlos. Und da haben wir immer sehr fein entschieden zwischen kostenlos und
kostenlos und billig.
Und
ja.
Umsonst. Und viele Ausbildungen waren ja umsonst, wie man manchmal so merkt bei Leuten. Aber unsere war eben nur kostenlos. Vom Komitee für Unterhaltungskunst. Das muss man wirklich als positiv erwähnen, weil diese Institution hat uns jungen Künstlern also alles eingeräumt. Sprecherziehung, Stepptanz, Psychologie, Schauspielunterricht, Studienfächer, für die man viel Geld ausgeben muss, wenn man sich heute so etwas ausgibt. Und wir mussten dann alle halbe Jahre zu einer Veranstaltung, die hieß Rechenschaftslegung. Und Rechenschaftslegung ist für eine Veranstaltung, finde ich, ein ungeheuer unerotischer Name. Schlimmer kann eine Veranstaltung nicht heißen. Aber man hat schon verstanden, was damit gemeint war, dass man nämlich unter Beweis stellen musste, ob man etwas dazugelernt hat. Und da war damals der Sponsor Carl Zeiss Jena mit einem Manager an der Spitze, Dr. Biermann. Werde ich nie vergessen, weil dieser Mann hat mich so beeindruckt. Im tiefsten Osten eigentlich hatte der Manager Qualitäten eines Westlers, ja, so führte der da seine erfolgreiche Firma. Und der Moderator des Abends war nicht Jürgen Karner, das wäre schön gewesen, aber es war O.F. Weidling. Und O.F. Weidling sagte, als ich hinter der Bühne zitternd stand, um wieder mal unter Beweis zu stellen, dass ich etwas dazugelernt habe. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt einen jungen Künstler ankündigen, der, bevor er Musik studiert hat, Kfz-Mechaniker war. Da dachte ich, ist ja ganz nett bis jetzt. Und dann sagte er, und Sie werden sicherlich meine Meinung teilen, nachdem er gesungen hat, allerdings, er hätte lieber Kfz-Mechaniker bleiben sollen.
Ja, ja.
Und so wehte der Wind da so um die Ecken. Mhm. Und all das waren so für uns damals so die Dinge, wo wir sofort ausprobieren konnten, wo wir unsere Temperatur testen konnten, wo wir uns oder gerade mit dir zusammen, wir haben wirklich alles moderiert, was nicht bei drei auf dem Baum war damals. Und wir hatten eben auch die Möglichkeiten dazu. Von der Jugendrevue im Friedrichstadtpalast angefangen, bis hin zu Radiosendung, zu Nachtsendung, wo du ganz alleine da deinen Mann stehen musst an so einem Mikrofon und so ungeheuer intim mit Zuhörern bist, wo du knistern hörst auf der anderen Seite, wo Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Ärzte, alle Leute, die so Nachtdienste schieben, die ja ganz aufmerksam zuhören und wo du unendlich viel transportieren kannst, ja. Und all diese Dinge sind einfach wirklich ein gutes Rüstzeug.
Jetzt hast du gerade den Begriff.
Ich habe weit ausgeholt, entschuldige bitte.
Aber Kfz-Mechaniker, da bin ich auch hängen geblieben, als ich mich vorbereitet habe. Und Rockband, also
ja.
Das bringe ich nun gar nicht mit Libby zusammen. Rockband.
Na, da kennst du mich aber
nicht dabei warst.
Wir sind ja relativ glatt gebügelte Menschen über die Jahre geworden. Erstmal warst du jung, dann hast du damals einen ganz anderen Katalog gehört, ja. Also wir haben da Queen und sowas gehört, das war unsere Musik, also da war an Erna kommt noch lange nicht zu denken. Und auch während des Studiums, wir haben uns ja orientiert an, also obwohl wir im Osten waren, aber an internationalen Größen, an den Superstars letztendlich und mit der Rockband. Etwa so verrückt, also Magdeburg ist ja schon immer ein Schmelztiegel gewesen und immer noch eigentlich, ja. Also da gibt's diverse Beispiele dafür, ja, bis internationale sogar. Und da war ich damals bei Pilot und diese Band war wirklich auf der Höhe der Zeit. Die waren progressiv und wir hatten auch so ein paar exaltierte Musiker dabei, ja. Stefan Dohan, jetzt weiß ich noch, der dann später bei Pankow trommelte und sein Bruder und so. Und wir probten, weil wir also immer in Geldnot waren. Weil man die Instrumente ja irgendwie bezahlen musste. Das war ja alles aus dem Westen, also ein Mikrofon. Da hat man 1:5, 1:6 irgendwie getauscht. Und dann hat man sich Mikrofone kaufen können oder eine Anlage oder sowas. Und dann haben wir in einem Abrisshaus geprobt, wo der Strom nicht aus einer Steckdose kam, sondern da hingen so zwei Kabel aus der Wand. Und unser Techniker hat entdeckt, da kommt Strom raus, können wir nehmen. Und dann waren da so immer um die 0 Grad. Und ich habe da damals gesungen da. Und wenn du da ein paar Queen-Titel abfeuerst bei 0 Grad, also Freddie Mercury hätte wahrscheinlich sogar Schwierigkeiten dabei. Und das war dieser ganze Kosmos da. Und dann wurden wir auch immer zu irgendwelchen Festivitäten geladen. Und aus irgendeinem Grund klappt das immer nicht. Also wir waren immer so kurz vor
Durchbruch.
Ein Autounfall oder irgendwie ein Festival fiel aus oder die Radiosendung fiel aus oder der Ene war krank. Aber wir waren einfach wirklich cool und haben wirklich super Musik gemacht mit tollen Musikern. Und dann gab's so der Höhepunkt, fand ich, war, also um zu beschreiben, in welcher filigranen Situation wir waren. Also alles eingerichtet, der Ton eingerichtet, auf dem West-Mischpult für teures Geld erstanden. Alle Mikrofone, West-Mikrofone funktionierten. Die Keyboards spielten, Fender Piano hatte man damals gehört mit zur Ausrüstung, alles ging und da öffnete sich die Tür von diesem Altbau Aber nicht so, dass immer so klopf, klopf, sondern die wurde so ein bisschen mit dem Schuh aufgemacht und da kam mir dann und sagt, Harpe, also HP, so hieß der Boss, Hans-Peter Doernitz, hast du das Geld? Nee, sagt er, du, fing sofort an, so rumzustottern. Ja, du, nächste Woche, du, haben wir jetzt gerade, kommt ja noch und da, ja, und dann sagte der, also nicht, naja, wenn man so will, ja, nicht. Also ich halt, hab es nicht. Und dann gingen die an diesen Mischpult, zogen alle Klinkenstecker raus, klemmten sich diesen Mischpult unter den Arm und wir standen da und die Probe war beendet. Und so ging's des Öfteren hin, aber wenn wir dann mal gespielt haben, wenn alles glücklich sich fügte, dann war es geil.
Aber wie kommt dann jemand von der Rockmusik zu Erna kommt?
Naja, wie man so rumrennt überall. Wir sind ja alle irgendwie durch die Gegend gesaust und haben uns für alles Mögliche interessiert und als ich dann fertig war, also mit dem Musikstudium so richtig fertig war und all diese ganzen zusätzlichen Ausbildungen und bei Horst Krüger dann schon war, das waren ja alles schon einigermaßen etablierte Leute oder Franz Bartsch, der für Veronika Fischer damals geschrieben hat. Und da öffnete sich für mich also wirklich ein Horizont, da ich dachte, geil. Und dann wollte er mich sofort, also das war Liebe auf den ersten Blick, der hat mir sofort Lieder geschrieben und es war wirklich eine große Auszeichnung von dem, also Bill komponiert zu werden. Da haben sich einige drum gerissen, ja wirklich. Und dann wollte der mich sofort nach Irland schicken, nach Castlebar zu einem Musikfestival, also tiefsten Ostzeiten. Und diese Leute, die da entsendende Institution war, die Künstleragentur, die hat gesagt, wer ist Wolfgang Lippert? Was ist das für ihn? Den kennen wir überhaupt nicht. Na, Lippi hat der gesagt, der ist dufte, der singt cool, so, der ist modern, so irgendwie. Kennen wir nicht, ja. Und dann ging das los und dann hatte ich Songs von ihm und sehr, sehr schöne Lieder. Und also wirklich hat Lakumi damals noch mitgewirkt. Also alle so die Creme der Musiker und Komponisten Elite, ja, in der DDR. Und dann blieb Franz im Westen. Und der junge Sänger Wolfgang Lippert, alias Lippi, war plötzlich ohne Repertoire. Also der hatte keine Lieder mehr, weil all diese Lieder, die Franz geschrieben hat, auf den Index wanderten, wurden nicht mehr gespielt. Ja. Und so ging es dann irgendwie erstmal ein bisschen weiter. Und irgendwann bei einer Rechenschaftslegung wieder mal nochmal eine Runde drehen dürfen, halbes Jahr erweitert, nochmal Ausbildung, nochmal alles toll. Kam Arndt Bause, stand Arndt Bause da und heute würde man sagen, Scout hatte der zwar nicht nötig, weil vor seiner Haustür drängelten sich geradezu die Sänger und schubsten sich, glaube ich, sogar gegenseitig weg, dass jeder als Erster da rein kann. Und sagte dann Jorge Mathieu, du bist ein netter Kerl, aber du hast die falschen Lieder. Und da habe ich so gedacht, so ein Frechdachs, aber er war eben auch der Größte, den die Schlagerwelt hatte, ja. Und im Nachhinein finde ich das ein großes Glück, aber damals war ich ganz anders eingestellt, also auf Stevie Wonder, auf weiß ich wen und was wir alles so gehört haben. Und bin dann aber doch hingegangen zu ihm. Und dann hat er mir diesen Hit geschrieben. Und dafür kann man nur sich immer wieder verbeugen und Danke sagen und in den Himmel und sonst wohin. Obwohl ich es damals gar nicht wollte. Ich habe mich wirklich geziert. Aber ich bin ihm ganz doll dankbar dafür, weil es war so der Schlüssel für alles. Hatte ich auf der anderen Seite natürlich auch wiederum musikalisch erstmal festgelegt. Nicht? Also da mit Stevie Wonder war es erstmal nichts. Aber den gab's ja auch und viel besser.
Aber das ist, weil du das auch gerade sagst, war wahrscheinlich auch schwierig für dich, jetzt dann so festgelegt zu sein, weil ich kenne dich, du bist so im besten Sinne jetzt, aber so ein Rumlavierer.
Na klar.
Das ist ja total toll. Aber vielleicht geht da auch noch in die Richtung. Immer. Und vielleicht geht da noch was. Ich erinnere mich an Zeiten, wo du nie irgendeinen Vertrag unterschrieben hast.
Nee, furchtbar.
Weil ein Vertrag unterschreiben ist sich festlegen.
Ja, für mich war das furchtbar.
Oder? Aber das ist doch so der Motor für deine Karriere.
Wenn du dich schon da fand ich schon ganz furchtbar. Da unten diese Zeile, wo da steht irgendwie Partner. Und das war ganz furchtbar.
Ja, ja.
Eigenartig, ne?
Ja.
Aber das ist vielleicht auch so der Motor für die Karriere, die du gemacht hast. Weil du bist ja nicht der Sänger, Lippi. Oder der Moderator, Lippi. Du bist ja im Grunde genommen alles irgendwie. Du bist ja überall zu Hause, was so dieses Metier hergibt.
Ja.
Und Und du machst das ja auch überall ordentlich. Also es ist ja nicht so, dass du das oberflächlich machst oder so.
Ja.
Du machst das ja auch richtig.
Ich weiß noch, wo es sich so die Weichen so stellt. Mhm. Also wenn du so einen Hit hast, wie Erna kommt, dann wirst du überall hin eingeladen. Ist ja klar.
Ja.
Also man könnte selbst die Nachrichten unterbrechen und sagen, hier, Lippi ist gerade hier im
Studio. Ja, man muss ja auch noch Träume haben. Mach ich da.
Heute nicht mehr. Aber wirklich, wo passt du so gefühlt überall hin. Und du hast das überall gesungen. So. Mhm. Und da war ich in einer Kindersendung, die hieß Hey Du. Und da gab es eine Regisseurin, die sehr, sehr aufmerksam war. Und die Frau Krause, tolle Frau, die kam nach der Sendung, weil ich zu Gast war, und sagt, du, die Kinder, die rennen dir alle hinterher. Mhm. Wie findest du Kinder so? Ich sage, ja, prima, merkt man ja, oder? Mhm. Ja, na klar, ja, die sind ja immer um dich rum und ihr erzählt euch da Witze und ihr macht alles Mögliche. Das ist ja klasse irgendwie. Ja. Ich sage, ja, das ist wirklich toll. Bin auch länger denn noch geblieben, als eigentlich verabredet. Und er sagte, die könntest du dir vorstellen, diese Sendung hier zu moderieren? Und da habe ich gesagt, aber ihr habt doch einen Moderator. Mhm. Sagt sie, ja, das war Murmel Fritsch damals und der war auch ganz toll, aber der hatte, also nach so einer halben Stunde Kinderintensivbestrahlung musste der erstmal rechts ran kurz Pause machen. Und mich hat das überhaupt nicht gestört. Mhm. Also mich hätten sie 8 Stunden mit Kindern belöffeln können. Ich war absolut offen dafür. Und irgendwie, ja, haben die dann gesagt, nee, also es wäre uns lieber, wenn du vielleicht und dann habe ich damit angefangen und es war ja sofort live. Also es war ja jetzt nicht irgendwie Aufzeichnung, können wir normal machen, sondern es war alles, wurde so gesendet, wie es auch gesagt war. Und das war dann natürlich eine harte und eine schöne Schule, aber eben auch immer geführt von Leuten, die es gut gemeint haben und wo man so rein wächst denn, klar, kaltes Wasser, aber immer so ein bisschen auch, dass da jemand drauf geguckt hat. Und es war eine wunderschöne Zeit. Und trotzdem mussten wir, Einstufung war ja damals ein Riesenthema. Mhm. Also wir hatten ja so diese A-B-C-Eier, ne, die man da als Gage nehmen konnte. Und ich wollte immer, weil Jürgen gerade gesagt hat, also was war er denn nur eigentlich, Sänger, Moderator? Mhm. Also ich hatte für den Sänger einen Ausweis, aber für den Moderator nicht. Und wir wollten ja dann auch mal eine Mucke machen und wollten auch sagen, guck mal, habe ich auch, darf ich auch eine Rechnung dafür schreiben? Denn hier steht's, Moderator. Dachte ich, sie würden also diese mittlerweile dann 2 Jahre Arbeit beim Kind, also für Kinder, akzeptieren und sagen, nee, haben die gesagt, nee, da musst du extra einen Ausweis machen.
So. Mit Prüfungen in einem drum und
dran. Dazu müsst ihr wissen, die Leute, die diese Einstufung vergeben haben, die waren Moderatoren, die haben moderiert überall, aber die hatten nicht alle eine Fernsehsendung oder eine Radiosendung oder so. Ja, da war auch so ein bisschen natürlich
lokale Politik.
Ja, und so ein bisschen Neid. Jetzt kommt der junge Mann hier und denkt, weil er hier 2 Jahre im Fernsehen, das ist ja keine richtige Moderation. Da sagt er die Texte, die da stehen. Und das ist ja nicht wirklich das, was wir als, damals gab es, da schwamm ja noch dieser Confrancier im Raum, so dieses Ding und so. Nein, das haben die nicht gemacht.
Also die haben uns, also der war wirklich so ein bisschen steinig, ne?
Muss man schon sagen.
Also das flutschte nicht so durch und dann weiß ich noch, diese Einstufungsveranstaltung war im Prater in Berlin und am Vormittag und da waren so, da findest du jetzt kein adäquates Publikum und wieso, konnte ja nicht sagen, Wolfgang Lippert ist da, mich kannte ja, in den alten Strukturen, also, da haben die dann so ein paar Rentner saßen da, die irgendwie Zeit hatten und wenn du Glück hattest, mochten die dich irgendwie, wenn nicht, so vielleicht mal hier und da mal einer eingeschlafen, weil es war ja noch früh. Und dann saß diese Kommission da, das ist so, okay, eine schöne Kulisse, wie das jüngste Gericht irgendwie, so zack. Mhm. Und dann hast du da eben einen Zauberkünstler angesagt, der irgendwie auch mal war das Kaninchen weg aus dem Hut, mal war es wieder da. Mhm. Also jetzt auch nicht so Weltspitze.
Ja.
Und dann musstest du eben fröhlicherweise da an dem Vormittag,
aber so ist das Leben.
Den Lustigen geben und dann war auch die Band, das waren auch alles alte Hasen und so. Ja. Damals verteilten wir noch Notenblätter, wenn wir also irgendwie vorsingen wollten und so. Bist du erstmal da rum und so. Also, das war schon echt haarig.
Ja. Also die Kollegen, die im Prater aufgetreten sind, die hatten ja sowieso noch Glück. Ich habe meine Prüfung gemacht bei der Müllabfuhr. in der Kantine der Müllabfuhr in Berlin.
Weg.
Richtig. Alle standen Standby. die Band, die Sängerinnen, der Moderator, wir waren alle total nervös. Kein Mensch da, nur diese Kommission. Ha? Dann ging die Tür auf und die ganzen Müllfahrer von Berlin kamen da rein, ja, holten sich ihr Essen, setzten sich hin und ja, wussten, jetzt werden sie wieder Bescheid.
Ja.
Weil das alle 4 Wochen da ja stattfand.
Und neben der Bühne stand ein Mülleimer.
Ja, ja. Und richtig.
Für den Fall,
und mittendrin, vorne steht Jung und Mädel und singt, wenn du denkst, und dass du, denn standen die auf, gehen da an diese Tonne, machen den Rest von dem Essen darin, legen ihren Teller weg und sind weg. Aber ist aber eigentlich auch gut, oder?
Ja, natürlich ist es gut. Wenn ich mir überlege, auf wie vielen Marktplätzen wir waren oder in wie vielen Talkshows oder in wie vielen Gesprächsrunden, es kam ja damals alles so auf, dass man sich unterhält. Heute gibt's ja viele, viele Interviews, viele, viele Gesprächsrunden. Aber damals war das so, das fast alle Veranstaltungen hatten noch mal so einen Talkteil und sowas. Klar. Und da haben wir dann so unsere Erfahrung gesammelt, ja.
Ja. Also ich muss da, und das Bild, also was du jetzt hier gemalt hast, wie immer, sehr unterhaltsam. Also ich glaube, selbst wenn dein Leben langweilig gewesen wäre, wenn du da erzählst, wird es spannend. Also ich muss das auch mal sagen, das weißt du auch. Und das ist ja auch eine Fähigkeit voller Energie. Also die Kinder würden eher einschlafen, als dass du Energie verlierst, wenn du mit denen arbeitest.
Ja. Das muss
auch mal dazu sagen. Ja. Und dazu eben also auch so unterhaltsam, auch jenseits der Bühne. Und wenn das jemand erkennt. Und das war diese Regisseurin, die hat das erkannt.
Ja, das war toll. Das war der erste.
Da ist Potenzial, lass uns was machen.
Das war ein Schritt. Dann war der nächste größere Schritt von den Kindersendungen. Und diese Dame kennen wir beide.
Jetzt kommt wieder sowieso, Evelyn Matt.
Nämlich Evelyn Matt. Stefanie, die kennst du sogar.
Ja.
Was hast du? Sag mal dein Bild von ihr, wenn du jetzt als junge Frau von so einer Lady sprichst.
Da gibt's zwei Seiten, die einmal die menschliche. Ich habe mal mit ihr telefoniert und war sehr fasziniert. Die ist ja über 90. Wie klar die noch ist, wie eloquent die ist, wie was die alles noch weiß. Die hat mir über jeden von euch alles erzählt.
Und echt? Hast du noch was im Kopf? Rückst du was raus?
Naja, also vor allen Dingen hat sie gesagt, man musste jeden praktisch da packen, wo es wehgetan hat. Und die haben nicht gesehen, was die drauf hat. Und dann musste man sie einfach zwingen und diese Art hatte sie noch.
Ist nicht schön?
Und dann natürlich aus meiner Sicht als Journalistin und Frau in dem Beruf so viele Jahre so erfolgreich mit so einer Riesensendung, Wahnsinn. Und im Laufe des Podcasts habe ich immer wieder auch gehört, wenn die irgendwas, wie bei dir auch, Jürgen, wenn die irgendwas in dir gesehen hat, dann hat die dich da hingebracht. Das haben wir eben auch gesagt, das sagt sie ja selber. Ja. Was hat sie denn in dir gesehen?
Ein Satz bitte noch zu ihr, weil diese große Fähigkeit, dass diese Verlockung Bühne, dass du der selber widerstehst, selbst wenn du das vielleicht könntest, und sagst, nee, ich bin der, der in der Reihe dahinter steht und ich befördere den da und hab da Freude dran. Das ist auch so eine, das muss dir passieren. Dir musst du jemand begegnen, der sagt, nee, ich will da nicht hin. Mach du. Aber
wenn
du das und das beachtest, dann bist du noch besser.
Richtig.
Mir ist aufgefallen, dass, und diese ehrlichen Worte braucht jeder, nicht nur Bühnenkünstler, sondern wahrscheinlich jeder Mensch in seiner Karriere. Also einer, der jetzt nicht mit Kalkül anfordert und sagt, ich darf mir das nicht mit dem verderben oder so, wenn ich die messe, sondern so, und da war Frau Matt einfach einzigartig in ihrer Fähigkeit. Meine erste Begegnung ist, ich weiß nicht, ob das zu weit führt, also die war so zauberhaft mit ihr. Also ich wurde eingeladen nach Grünau. Da saß die Unterhaltung Berlin-Grünau in einer alten Villa. Und wir hatten vorher eine Tournee mit, der hieß Werner Böhm, mit bürgerlichen Namen, Gottlieb Wendehals. Und Gottlieb Wendehals hatte so ein Camouflage, Seidenblouson, so eine Ballonseidenanzug an, so ein Jogginganzug. War damals hypermodern. Du hattest das Gefühl, der ist vom anderen Stern, dieser Anzug. Und wir haben diese Tournee gemacht und ich habe diesen Anzug, ich habe immer, oh, ist der geil, oh, ich will so ein, oh Mann, kannst du mir nicht so weit. Also ich habe den Anzug so lange gut gefunden, bis er mir geschenkt hat. So. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ziehst du dir, wenn du zu Frau Matt gehst, irgendwas Modernes an, dass sie auch erkennt, dass du da eine andere Generation bist und dass da nicht so mit Anzug und Schlips, sondern du möchtest eigentlich Talkshows oder, also mit so einem Gefühl bin ich dahin. Ich wusste ja, was sie zu vergeben hat, aber ich dachte, naja, gehst mal so. Und zieh mir also dieses Ding an, fand mich wahnsinnig schick. gehe da die Treppe hoch, so ein altes Gebäude, die knarrten auch so ein bisschen. Das war also ganz spannend, diese letzten Meter vor ihrer Tür. Dachte ich, habe ich nochmal an mir runtergeguckt, habe gedacht, naja, also da kamen so erste Zweifel, ob es wirklich das richtige Outfit ist. Und habe geklopft, dann tönte herein, es roch nach Kaffee, nach gutem Parfum. Die sah super elegant aus, wieder tollen Rock, tolle Bluse und so. Ja, und sagt, ah, hallo, ja, und da, Frau Lippi, ja, doch, ja, und Platz nehmen. Ich bekam Kaffee und so weiter. Und wir haben geredet und geredet und geredet über alles Mögliche. Ich habe gesagt, was ich mir wünsche. Sie hat gesagt, was sie sich wünscht. Und dabei kam endgültig raus, dass ich also eine Samstagabendshow machen soll. Wieder ein Sprung ins Wasser. Nicht die Kindersendung gleich live, sondern eine Samstag, als erste Abendshow, gleich eine Samstagabendshow. Und die hieß sinnigerweise meine erste Show. Und war in Bitterfeld. Bitterfeld war nicht gerade ein ungefährliches Pflaster. Also wenn man sagt, wir gehen mal vor die Tür, frische Luft schnappen, dann drohte da schon der Erstickungstod. So, in dem Ding. Wir sind fertig und sie guckt hin und wieder immer mal so auf meinen Anzug und redet dann aber irgendwie so weiter. Dann stehe ich auf und gehe raus und sage danke und ich freue mich total und ich klar, kriegen wir hin und so weiter. Also ich war happy, ich hätte auch hopsen können und so, ja, weil so eine Samstagabendsendung, klasse. Und als ich fast aus der Tür raus war, so eine Columbo-Szene, so, ja, sagte sie, übrigens einen hübschen Strampler haben Sie da. Und da habe ich, glaube ich, gut reagiert und habe gesagt, das ist so eine Art Berufsbekleidung, denn in unserem Job muss man ganz schön strampeln, wenn man weiter will. Ja. Und das war unsere erste, so eine feste Bindung, die bis heute hält. Und wir haben uns, ist noch gar nicht so lange her, vielleicht vor anderthalb Monaten, war ich mit ihr essen in Friedrichshagen bei unserem Lieblingsitaliener. Und wir haben, es war so wunderschön, ja, eine wirklich tolle Frau, die übrigens auch wusste, damals eingeweiht war von mir, als ich heimlich meinen ersten Samstagabend Westbesuch bei Frank Elstner gemacht habe. Da war sie als verantwortliche Redakteurin eine, und es war ein brisantes Wissen. Ja, dafür hätte sie richtig Ärger bekommen, wenn das rausgekommen wäre.
Davon habe ich auch gelesen und habe mich gewundert, dass du davor schon beim NDR eigentlich offiziell moderieren durftest und dann aber in die Elstner-Sendung bist du ja praktisch in zivilen Ungehorsam einfach gegangen, ohne Bescheid zu sagen.
So kann man es sagen, ja. Also es gab immer Anfragen, auch durch Erna kommt, war das so.
Sag mal eine Jahreszahl, man wird das ungefähr so einordnen
also
können.
Also 87, relativ spät.
Ja. 22. April 1989.
Ja, das war Elstner.
Ja, das war Elstner. Es gab ja davor schon.
Aber es gab davor schon
und diese ganzen Sachen.
Also Radio Bremen. Also es gab eben immer Anfragen. Immer Anfragen aus dem Westen. Hat mir dann später Rudi Carrell, als wir uns kennenlernten, erzählt. Hat mir später, als wir uns kennenlernten, Jürgen von der Lippe erzählt. Haben mir alle die Kollegen erzählt, dass sie mich eingeladen haben. Dass ich da singe in ihrer Sendung. Und die Künstleragentur der DDR hat immer gesagt, er hat keine Zeit. Und dann habe ich das irgendwann mal gehört, dass die das immer gesagt haben und bin da mal hin und habe gesagt, ihr sagt immer, ich habe keine Zeit, ich habe Zeit. Wo? Ja, wir wissen noch nicht, ob du wiederkommst und so. Ich sage, das wissen wir nie. Da müssen wir erstmal Befragung machen und so und all sowas. Und dann wurde der Druck da irgendwie immer größer und irgendwann hatten wir beide mal, Jürgen und ich, eine Radioshow. Hieß die Nacht mit Jürgen Karne und Wolfgang Klipper.
Richtig, meine Talkshow. Ich sag's ganz kurz, was es war und du erzählst dann, wie es bei dir gelaufen ist. Wir haben nachts 23 Uhr irgendwas live gesendet.
Live,
eine Talkshow. Vor uns saßen die drei Redakteure, die Manuskripte erarbeitet hatten und die Gäste uns eingeladen hatten. Mit dem geheimen Auftrag, dass wenn wir irgendwie live daneben liegen, inhaltlich aufzuspringen und zu unterbinden oder so. So haben wir
das interpretiert.
Wir haben uns zwei, drei Mal beim Intendanten gesehen und einen Anschluss abgeholt, aber es ist eine andere Geschichte. Wir haben das live gemacht und wir hatten spannende Gäste, von Sigmund Jähn bis Künstlern, Angelika Milster und so. Und, jetzt kommst du, ich leite dahin, den Kulturminister der DDR.
Richtig.
Übernehme.
Der Kulturminister der DDR, Hans-Joachim Hoffmann, der sehr progressiv damals war. Und wir hatten ja, es stand ja zu dieser Zeit, so eine Petition im Raum, die also sehr viele Künstler und Musikerkollegen unterschrieben haben. Und ich halt, irgendwann war die auch bei mir zu Hause, lag da auf dem Schreibtisch. Und ich habe sie immer eine Woche hin und her geschoben, weil ich mich ehrlich gesagt nicht getraut habe. Denn ich hatte auch eine ganze Menge zu verlieren. Eine Samstagabend-Reihe, Glück muss man haben, eine Kindersendung, Hey Du, und diverse andere Dinge. Da überlegt man dann schon, ob man sowas macht. Da aber auf der Seite, auf der ich unterschrieben hatte, eigentlich relativ, also Musikernamen, also standen, also nicht bekannte Leute, Instrumentalisten, so die wir alle kannten, aber für die Öffentlichkeit jetzt nicht so bekannt, dass man so, wie ist der Gitarrist von dem und dem? War ich so der einzige bekannte Name auf dieser Seite und habe also mit mir rumgehadert, habe dann aber endgültig doch unterschrieben, weil ich es einfach schuftig meinen Kollegen gegenüber fand, dass ich nur mich nur rausnehmen wollte da. Da ist nicht sehr viel passiert mit dieser Petition, weil die Ereignisse haben sich dann irgendwie auch gegenseitig überholt.
Ja, also in der Petition ging es quasi um Lebensarbeitsbedingungen in diesem Staat.
Müsste man vielleicht noch sagen.
Und so, das war sozusagen der erste Aufschrei, der laute Aufschrei der Branche gegen das, wie da also auch gearbeitet wurde.
Und da hatte sich der Hans-Joachim Hoffmann, damaliger Kulturminister, schon sehr auf die Seite der Künstler geschlagen. Und hat da auch versucht, irgendwie zu helfen und hat zugehört, hat verstanden, hat auch diverse interessante Reden gehalten. Und der war bei uns in der Talkshow. Und irgendwie habe ich also Vertrauen gefasst zu dem und habe den mal getroffen. Weil wir haben an dem Abend noch gequatscht, als alles fertig war und so. Und sagte, auch wenn Sie irgendwann, kommen Sie doch mal vorbei oder so. Also ein sehr, sehr netter Mann. Und dann habe ich dem mein Herz ausgeschüttet, dass ich immer diese Anfragen da kriege und ich verstehe das nicht, warum nicht. Also ich habe überhaupt keine Absicht abzuhauen. Ich habe hier meine Eltern, ich habe hier meine Freunde und so. Das ist jetzt nicht mein Ding. Also diese Hin- und Herfahren, das war ja ein super Privileg, was wir hatten. Also was wollte man dann mehr? Ja, so war jedenfalls mein Blick darauf. Und dann sagte der, naja, ja, das ist natürlich und so. Und ich war erstaunt über seine Ehrlichkeit, weil dem ging es eigentlich genauso innen drin wie mir. Der war bloß der Kulturminister, das war der Unterschied. Und der muss wohl irgendwie befördert haben, dass ich dann bei Radio Bremen, die auch diverse Mal eingeladen haben, auftreten durfte. Bei dieser Talkshow 3 nach 9 mit Heidi Schüller und so weiter. Damals wurde dann auch noch so eine Aufpasserin mitgeschickt und sowas alles. Das war also wirklich eine spannende Geschichte. Und für mich war das auch sehr schwierig, weil ich wollte ja die DDR nicht diffamieren oder so. Also das hatte ich überhaupt nicht vor. Ich wollte nur sagen, dass oder zeigen, dass wir auch modern denkende Menschen sind in der Ecke Deutschlands und dass wir auch unsere Träume und Pläne und ich weiß nicht wie haben und dass wir auch zusammen in Gesetze reden können und, und. Und es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert, dieser Auftritt. Und ab da war es so, dass die mir an demselben Abend gleich ein Angebot gemacht haben. Also die haben das ja nur ganz entspannt gesehen. Die haben gesagt, also wenn du willst, kannst gleich hier bleiben und du kannst hier Moderator von 3 nach 9 werden. Und da habe ich so gedacht, was machst du jetzt? Ich bin natürlich nicht da geblieben und habe gesagt, dass ich das sehr ehrenwert finde, dass ich Moderator also einer Talkshow werden könnte. Aber ich denke, als DDR-Bürger ja immer noch in einer doch einigermaßen kritischen Talkshow, die im Westen gesendet wird, bin ich doch nur der Verlierer. Also jedem Menschen, dem ich eine kritische Frage stelle, der sagt, machen Sie mal erstmal Ihre Mauer da weg oder sehen Sie mal Ihren, schicken Sie mal Ihren Honecker zum Mond. Und deswegen konnte man das nicht umsetzen, aber Radio Bremen ließ nicht locker und wir haben an einem Format gearbeitet, gemeinsam, weil ich wollte ja auch, und das hieß Stimmt's. Und Stimmt's war eine super süße Sendung, wo es um kuriose Gegenstände gibt, die man irgendwo findet im Haushalt. Und ich habe immer drei Prominente als Gäste der Show gehabt, die jeder eine eigene Geschichte zu diesem Gegenstand erzählt haben. Aber nur eine stimmte. Deswegen der Name Stimmt's. Und es war ein super schönes Format und ich habe bei der Gelegenheit alle Stars, die im Westen irgendwie Rang und Namen hatten, kennengelernt. Die waren alle da. Also alle, von Schreinemakers über Lippe, über weiß ich, sonst wen. Ja. Und das war so erfolgreich, dass man dann irgendwie gesagt hat, gut, dann muss der das eben machen. Dann ist er eben der erste Moderator, der im Westen da irgendwie eine Sendung hat. Dann können wir jetzt schlecht verhindern. Das ist nicht möglich. So, so lief das dann so irgendwie vor sich hin. Wir mussten ja von unserem Westgeld Pflichttransfer immer abgeben. Also wir waren ja in gewisser Weise Mini-Devisenbringer. Also nicht wie eine große Firma oder sowas, die irgendwas Vernünftiges exportiert, sondern eben Leute mit Gagen, die da wurde geteilt. Und da gab's
Zu Ungunsten.
Ja, aber es war okay. War besser als nichts. Und so. Und so lief es langsam los. Und dann kam irgendwann dieses Angebot von Frank Elstner, ob ich nicht in seine Sendung Nase vorn kommen könnte. Und da wusste ich, ZDF ging nicht. Also, man hat bei Radio Bremen, man hätte beim WDR sicherlich auch gesagt, ja, weil die politische Struktur dieser Sender war eben eher SPD als irgendwas anderes. Und aber ZDF, also mit Leuten wie Löwenthal, die da irgendwie, fiel aus. Und dann habe ich mir gedacht, das musst du jetzt machen. Du musst dahin. Und Evelyn Matt war eine, die es wusste. Und meine damalige Freundin wusste es. Und dann habe ich mir ein Visum besorgt für einen Theaterbesuch in West-Berlin. Das ging damals schon, konnten wir beantragen, Bildungsreise sozusagen. Und da gab es eine Reisedirektive, da stand drin, keine Presse, keine Fotos, keine Interviews, kein Fernsehen, also eigentlich kein Doppelpunkt, alles. Und und dann dachte ich mir, wenn dich da die Menschen sehen, können die dich zu Hause nicht mehr in den Gulag verbannen, weil das haben einfach zu viel gesehen. Und dann bin ich da eben mit dem Visum darüber gefahren in die Deutschlandhalle zu Frank Elstner, und Frank Elstner hat mich behandelt wie einen ebenbürtigen Kollegen und hat gesagt, hier ist er, mein Kollege Wolfgang Lippert aus dem anderen Teil Deutschland, und dann hat er gesagt, das ist jetzt Ihre Bühne. Und dann habe ich so ein Nasenhörnchen versteigert für, glaube ich, 1000 D-Mark oder sowas, und habe mich da bewegen können, als wäre ich schon immer in dieser Sendung gewesen. Und ich hatte auch so viel Druck, und wenn ich mir das so im Nachhinein angucke, schäme ich mich auch überhaupt nicht, sondern fand das so ein ganz frischer, junger Bursche, der da irgendwie rumhampelt. Ganz nett, so, ja. Ja, und das hat natürlich dann eingehauen, weil die Genossen haben sich jetzt gegenseitig angerufen und haben gesagt, also uns wurde ja immer propagiert, kein Westfernsehen, das ist verboten. aber selber haben sie natürlich auch immer schön geguckt. Und jetzt kann ich mir nur vorstellen, wie es war, also dass einer in Wandlitz irgendwie geguckt hat, hat denn den anderen in Wesigfo angerufen.
Ja, hast du Bild genehmigt?
Der Lippert ist da im ZDF, bei dem Elstner.
Ja.
Hast du den darüber gelassen? Nö, na, da müssen wir mal den Hoffmann oder wie es ich gehen. Ja. So, und jetzt haben die da alle rumtelefoniert mit dem Resultat, dass niemand da irgendwie wird, ne? Sondern dass der einfach nur schlau, wie er ist, hat sich da so ein Visum besorgt, Theaterbesuch. Und da war er. Und das haben über 19 Millionen Menschen gesehen in Europa. Natürlich ein Ding. Und es war auch frech und es war auch sicherlich auch
riskant.
Das war auch riskant. Also das hätte schiefgehen können. Da hat mich Adamek bestellt. Also
Fernsehchef.
Heinz Adamek, unser Fernsehchef, der alles andere als ein Dummkopf war, aber er war eben ein systemimmanenter Mensch. Und der hat mich dann da zusammengefaltet. Und da habe ich wirklich dann zwischendurch gedacht, der nimmt dir jetzt den ganzen Sinne. Alle die Sendung weg. Während des Gesprächs hat sie immer pausenlos Zettel aufgeschrieben und war sehr, sehr aggressiv, hat auch einen ganz langen Rattenschwanz danach noch. Evelyn Matt musste noch antanzen. Ach, ich weiß nicht, wer da alles noch antanzen musste. Die haben nicht so schnell locker gelassen. Die wollten wissen, wer wusste davon und wer hat da irgendwie vielleicht, wer war hilfreich, wer hat vielleicht sogar einen Vorschlag gemacht oder hat es befürwortet, weil das wusste ich nicht. Evelyn Matt war für uns damals, muss ich mir überlegen, politisch verantwortlich. So hatten die das gewusst. Hätte ich vorher nie gewusst. Nee, hat der mir erklärt.
Bei euch beiden, dann leite ich mich erschossen.
Ja. Das für uns war das, glaube ich, nicht so eine einfache Sache, politisch verantwortlich zu sein.
Nee.
Und dann habe ich versucht, unauffällig rauszubekommen, habe ich denn nur noch einen Job oder nicht? Und dann habe ich zu ihm gesagt, einfach ganz mutig, Herr Adamek, alles richtig und jetzt ist es ja geschehen und ich denke, ich habe hier niemanden blamiert und niemanden defamiert und somit ist es für mich eigentlich okay. Ich weiß, für Sie nicht. Aber mich würde viel mehr interessieren, was machen wir mit Glück muss man haben? Ich würde da gerne ein bisschen mehr Glanz in die Hütte kriegen und ich würde gerne da ein paar Requisiten und da, wir machen da immer die Spiele, weil ich wollte wissen, ob der sagt, darüber brauchen Sie nicht mehr nachzudenken. Und dann sagte der diesen wichtigen Satz, Ihre Sendung, die ist so gut, die könnte man sogar auf Gartenstühlen machen. Und ich finde, dass das sehr schlau ist für jemanden, der kein Geld ausgeben will für ein Sendeformat.
Das ist eine Auszeichnung, weil man es auch auf dem Gartenstuhl aushält.
Ich habe ihn viele Jahre später in West-Berlin im Theater mal getroffen und hatte so ein Gefühl, dass das war fast anerkannt, wie er mir da begegnet ist. Wie es so ist, wenn die Zeiten sich ändern. Und dabei habe ich rausbekommen, dass seine Ehefrau damals schon zu dieser Zeit für RTL auch schon Bücher schrieb. Also der kleine Grenzverkehr, glaube ich, der hat in gewissen Kreisen immer irgendwie funktioniert. Ja. Verrückt.
Aber ihr habt bei Adamek auch schon zusammengesessen. Ihr habt auch schon euch zusammen einen Schiss abgeholt. Aber wie hat das mit
euch beiden angefangen? Was solltest du denn machen?
Ja, wie hat das mit euch beiden angefangen? Also das ist ja praktisch, es gab ja eine Zeit, wo das praktisch immer in Kombination war.
Ich denke,
war
das war bei Boom, war? Als wir,
nee, noch ein bisschen früher.
Ja? Hilf mir auf die Sprünge, bitte.
Also, ich hatte damals eine Veranstaltung, die waren meine ersten Moderationsschritte.
Es wird auch gleich klar, warum ich die Begegnung verdrängt habe. Aber erzähl es mir.
Und die hieß Talentebox. Und es war ein Vorläufer von Dieter Bohlens
Deutschland sucht den Superstar,
danke. Und weil da konnte jeder, der Meinung war, dass er irgendwas kann, egal, Gedicht aufsagen, tanzen, Kopfstand und dabei irgendwie Flöte spielen, konnte sich da bewerben.
Das war doch ein super Talent.
Super Talent, ja. Also eine Hammerveranstaltung, weil da gab es alles. Im Palast der Republik, unten im Jugendtreff, und der Jugendtreff war Steinwurf entfernt von der Humboldt-Uni, wo also auch international Studenten waren, die davon gehört hatten. Und da hat ein Chinese auf Japanisch ein deutsches Volkslied gesungen. Also das war voll schräg. Und da sind heute noch Tatjana Meissner zum Beispiel, die so eine Comedian, die heute noch so durch die Gegend geistert und so, die hat so ihre ersten, also ganz viele, die ich so kenne. Ich habe da moderiert und war toll, weil es ist immer alles anders, man musste sich auf alles Mögliche einstellen. So. Eines Tages öffnet sich die Tür, man durfte da noch rauchen, öffnete sich die Tür und der damalige Moderationsgott Jürgen Karnal, beschlagen schon mit einer Fernsehsendung, schaut sich diesen jungen stolpernden Eleven Wolfgang Lippert, von dem er irgendwie gehört hat, dass hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen noch jemand moderiert, außer ihm im Osten Deutschlands. Und kommt mit dieser Zigarette sehr selbstbewusst, abschätzend in diesen Laden da hinein. Mein erster Gedanke war, was für ein Stinker. Statt der sich ein bisschen versteckt, da bin ich ja noch aufgeregter, wenn der da noch hockt. Und daraus ist eine tiefe Freundschaft geworden, so die bis heute hält. Ich glaube, sowas ist ganz gut, wenn man sich berühren kann gegenseitig. Daraus kann man was basteln.
Ja, ja. Und dann sind wir uns wieder begegnet bei Bonk.
Ja.
Wir haben die erste Sendung gemacht und wie er schon sagte, da ging es auch in neue Richtungen. Und an Pause hatte Erna kommt gemacht. Und das war nun so ein schräges Lied, das konnte man zu nichts einordnen. Aber es war toll. Und die Musikredakteurin sagte, das macht Lippi. Ich sag, der, ja. Und das müssen wir und so. Und das haben wir dann gemacht und das war richtig.
Ja. Entscheidung. Gab es ein süßes Video. Es waren ja damals so die Anfänge, dass man eben auch nicht nur einen Titel, dass sich einer hinstellt und ein Lied sang und dazu irgendwie ein bisschen sich mehr oder weniger geschickt bewegt, sondern da wurde richtig auch ganz liebevoll. Also Bong, das waren so kleine Kunstwerke auch immer. Weiß ich noch, das waren so lauter Türen die man immer so durchgehen musste. Und Erna waren ganz vielgestaltig, ja. Ganzer Haufen Frauen, so die da immer, also irgendwie Erna dann waren. Und es war so einfach eine charmante, sympathische Umsetzung. So, ja. Bong war immer die beste Adresse, also für einen Sänger oder Sängerin, da aufzutreten, weil du warst dann eben nicht nur der Titel, sondern dann hat man sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann man es am besten darstellen. Und Jürgen hat es irgendwie cool moderiert und dann ging's los.
Und irgendjemand hat euch dann zusammengespannt zum Moderieren auch.
Ja, wir fanden uns einfach irgendwie, wir haben gespürt, dass das irgendwie funktioniert miteinander.
Ja.
Und dann, man sagt ja in dieser Branche andauernd und zu jedem zweiten, wenn man sich gut versteht, wir müssen mal was zusammen machen.
Ja, genau.
Wir gehen alle auseinander. Und wir haben wirklich was zusammen gemacht.
Wir haben wirklich viel miteinander gemacht. Und dann, da gab es auch so richtig wichtige Stationen, Jugendrevue zum Beispiel.
Oh,
eine der wirklich signifikanten Geschichten. Also der Friedrichstadtpalast, der neue, war gerade wirklich neu. Alle waren unendlich stolz auf diesen Laden und wir hatten die Möglichkeit, die Jugendrevue dort zu gestalten mit einem tollen Regisseur, der uns wahnsinnig viel, Emil Neupauer, der uns wahnsinnig viel Freiraum gelassen hat, dass wir uns da so austoben konnten. Wir haben einen Vorfilm gedreht, weil die hatten nicht nur eine Bühne, die hatten nicht nur ein Wasserbecken und nicht nur irgendwelche Dinge, die da an der Decke hängen wie heute noch, sondern eben ein eigenes Fernsehstudio, ein eigenes Rundfunkstudio. Also alles war da. Und wir haben dann einen Vorfilm produziert mit dem damaligen Intendanten noch, Wolfgang E. Struck, ein wunderbarer Mann, der sich dafür hergegeben hat, mit uns diesen Blödsinn zu machen. Der war in dieser Rolle, die er da hatte, in dem Vorfilm, der Gott der Unterhaltungskünstler, den haben wir auch richtig verkleidet und so. Also der hat wirklich diesen Blödsinn mitgemacht. Und das war für uns große Bühne. Also Friedrichstadtpalast, immer voll die Hütte. Und wir hatten tolle Künstler, tolle junge Künstler, super Sänger. Und es war einfach wirklich sehr schön. Das waren so die großen Meilensteine.
Und es ist etwas passiert, Steffi, und für die, die uns zuhören, was uns noch mehr zusammengeschweißt hat, weil wir haben gemeinsam, wir sind gemeinsam einen Schritt zu weit gegangen. Wir haben Stand-Up-Comedy erfunden. wir haben diese Show gemacht, hintereinander immer, je nach das Gleiche. Ja. Und am letzten Tag haben wir uns gedacht, ausgerechnet bei der Fernsehsendung, lass uns doch mal ein bisschen irgendwie, was uns so einfällt, du weißt. Worum es ging. Ja, und da kommt sicher. Der mit dem weißen Anzug und ich sag zu ihm, du siehst aus wie die Nachttischlampe von Roland Neudert.
Ha, das war die Nummer.
Das war die Nummer. Ja. Das war da in dieser Show. Und damit war wieder mal der Rundruf bei den Genossen.
Ja, es gab aber noch eins und zwar hat er gesagt, hat er Jürgen so aus Schwarz, sag mal, stimmt es, dass du der uneheliche Sohn von Monika Hauff und Klaus-Dieter Hengler bist? Das war ja noch schlimmer. Mhm. Und da habe ich dann wirklich, das war jetzt nicht verabredet vorher, ne? Wir fühlten uns so wohl auf dieser Bühne und auch sicher und ja, so wie man so ist, wenn man so in seinem Wohnzimmer. Da wird man ein bisschen übermütig und so. Und dann habe ich gesagt, du bist doch nur auf die Erbschaft neidisch. Und so entspannt sich daraus so ein kleiner Scherz. Die Leute haben sehr gelacht darüber, weil dieses Erfolgsduo kannte jeder im Osten und die waren wirklich sehr erfolgreich und wir waren auch immer ein bisschen neidisch auf die, weil die natürlich überall hinreisen durften und so weiter. Und dann haben die uns irgendwann mal gesehen in einer Fernsehsendung, wo alles rausgeschnitten war, was wir an Blödsinn da so gemacht haben an diesem Tage, aber diese eine Bemerkung war da drin und die sahen uns und haben sofort bei irgendwelchen großen Großkopferten angerufen, dass man uns verbietet.
Oh.
Ja, das war richtig heftig.
Ja, ja.
Ich habe die beiden Jahre später wieder getroffen. Wir haben alles geklärt, alles besprochen. Das sind nach wie vor tolle Künstlerkollegen, aber da haben wir sie wohl an der falschen Stelle getroffen. Wir waren auch einfach zu frech vielleicht. Also, aber du bist eben, wir waren
jung und brauchten das Geld. Petra Koschlück schneidet mich noch bis heute und hat mir niemals verziehen, dass ich sie, so wie sie das auslegt, als Nachtischmann von Roland Neudert bezeichnet habe.
Ach, wir haben so ein Blödsinn immer.
Das ist halt so.
Aber es ist eben so. Ja. Ich würde es traurig finden, wenn wir es nicht gemacht hätten.
Aber gab es auch mal das Angebot, zusammen eine Show im Fernsehen zu machen? Also längerfristig?
Naja, wir haben ja immer an uns gedacht, gegenseitig. Mhm. Also wenn der einen einen Kessel hatte, ist der andere da gewesen.
Zu Gast gewesen, ja, richtig.
Genau. Und dann so war das, aber dass wir jetzt eine Fernsehsendung
gemeinsam nicht.
Ich glaube, alle Verantwortlichen hatten auch so mit uns jeweils irgendwas vor. Jürgen hat ja auch ein Riesending gemacht, damals. Die war aber recht kompliziert. Das war so eigentlich
war zu kompliziert und war genau zur Wende. Also
ja, das tat mir leid damals, weil du brauchst wirklich eine Menge Parameter, die irgendwie stimmen müssen.
Nö, aber wir haben uns auch am Erfolg des jeweils anderen erfreut. Wir waren unendlich viel auf Tournee zusammen. Wir haben stundenlange Wortspiele im Hotelzimmer gespielt haben, um unseren Intellekt zu schärfen. Und deswegen, das hat so funktioniert, war okay. Und
Schöne
ich habe manchmal so an diese alte Zeit, jetzt kommen wir wieder da rein, aber darum geht's ja hier, wir sind ja bei Muckefuck und Fernsehfunk, wenn ich Joko und Klaas gesehen habe,
fand ich auch,
da habe ich gedacht,
ungefähr so
da hätten wir weitermachen müssen, hätten wir die Chuzpe, die Ideen und den Rahmen gehabt.
Ich glaube, die Zeit war noch nicht so reif dafür, nee. Vielleicht. Also Joko und Klaas, weiß ich nicht, ob die damals so funktioniert hätten, wie sie jetzt eben heute funktioniert.
Ja. Format hatte mal die Idee, eine Kiste zu machen mit uns, und Speck wollte sie, oder irgendwie wollte da noch mit rein. Ja. Da gab es diesen Film mit Lauterbach und Ochsenknecht, eine Männer-WG, so eine Männerkiste irgendwie. Auch das hatte ihr gefallen und da hatte sie eine Idee, und aber dazu kam es dann halt nicht mehr. Aber Gott.
Ja. Ich habe jetzt noch ein paar Überschriften vorbereitet.
Jetzt kommt die Zeitungsvorderung. Ich habe schon drauf gewartet.
TV gerne drucken würde.
Ja,
siehst du mal. Musst du mal was dazu sagen.
Ja, mach ich.
Die erste.
Ja.
Wolfgang Lippert, das ZDF will mich wieder für Wetten, dass. So kam es zur Sensation in SuperTV, verrät er alles.
Ja, an welchen, wann war das?
Das musst du mir jetzt sagen, ob die nochmal angefragt haben. Ja. Da ist ja irgendwie wieder eine Vakanz bei Wetten, dass. Würdest du das nochmal machen?
Nein, ach Quatsch. Also erstmal würden die mich sowieso nicht fragen, weil wenn, dann würden die sich also einen jungen Menschen aussuchen, der da irgendwie geeignet dafür ist. Und es ist durchaus darüber nachzudenken, ob man so ein Format erhält. Aber da muss man eine Menge verändern, weil es ist einfach geprägt und der Kollege Gottschalk hat sich ja auch verabschiedet, endgültig. Wir haben.
So, da habe ich dich aber vermisst, da vorne sitzen, ehrlich.
Ich hätte ja gedacht, dass er uns einlädt.
Ja,
also, ja.
Aber wissen wir, wer mich eingeladen hat?
Elzner.
Nee. Puffpuff. Habt ihr gesehen?
Ich hab's gesehen. Ja, klar.
Ja. Puffpuff hat mich eingeladen, ob wir uns gemeinsam zusammen die letzte Wetten, dass Sendung angucken wollen.
Das war sehr lustig. Die haben sich so ein paar Dinge aufgeschrieben, die garantiert kommen werden. Und wenn die kommen, dann trinken sie einen.
Und dann
waren
die
am Ende.
Also das hätte ich mir gewünscht, dass er alle einlädt. Ja. Also auch Cindy, also Ilka Bessin, alle, die damit zu tun haben.
Ja, nicht mal Michelle Hunziker.
Der Kollege Hunziker und so weiter. Ja, ja. Und alle Frank. Und Markus war ja eigentlich jemand, der von uns die meiste Dresche bekommen hat. Mhm. Also Markus hat ja richtig, glaube ich. Ja. Bei mir ging das ja irgendwie noch, dass ich dachte, okay, der Gottschalk kommt jetzt wieder. Na klar, der hat es ja vorher gemacht und so. Aber den haben sie richtig zersägt.
Hast du noch so eine schöne Schlagzeile?
Ja, Wettstreit um die besten Gespräche, kleine Sticheleien mit Kim Fischer, Chaos zum Start. Wolfgang Lippert, mein wildes erstes Jahr bei Riverboat, was ich gelernt habe und was ich nie wieder tun würde.
Also, ich bin, wir sind ja alles Solisten irgendwie und da muss man einen Weg finden, wie man ja gemeinsam Leute interviewt und ich bin immer der Kim den Vortritt lässt. Also das ist so meine gute Erziehung, ja. Und wenn sie mal mit mir durchgehen, dann kann ich es auch nicht ändern. Aber eigentlich hat sie per se den Vortritt. Und ich denke, dass es für sie auch gar nicht so einfach ist, sich wöchentlich auf einen anderen Moderator einstellen zu müssen. Und ich habe jetzt so ein Gefühl aktuell, dass wir gut hinkommen. So, also dass wir gut uns, dass wir uns ansehen. Und es ist ja jeder Abend, jeder so ein Talkshow, du weißt ja nie so richtig, wo geht's hin. Es sind so viele Charaktere, so viele Wünsche, so viele Animositäten vielleicht, wie auch immer. Das immer schwebt da irgendetwas im Raum. Und das müssen wir einfangen, transportieren und dahin lenken, wo es am besten hingeht.
Also, deswegen kann ich mir ja nicht vorstellen, dass hinter den Kulissen auch immer alles so fein ist.
Ich denke, dass man sich auch wehren können muss und wir sagen uns auch die Wahrheit, also wir gegenseitig, also wenn Kim irgendwas auszusetzen hat an Dingen, die ich irgendwie getan habe, dann sagt sie mir nicht, ja, weil ich neige dazu, dass ich immer allen helfen will irgendwie so ein bisschen. Also ich sag dann auch einfach in der Sendung, Mensch, am so und so vielten ist der Opernball und da könnte doch der und dann, oder ich sag auch, Mensch, bei Störtebeker, das war wieder ein tolles Jahr, weil ich denen eigentlich auch helfen möchte. Und es sind so Dachen, da sagt Kim mal, sei bitte vorsichtig damit, weil wir sind öffentlich-rechtlicher Sender, hat sie ja absolut recht, es sind private Unternehmen und so und da bin ich manchmal ein bisschen lässig und das höre ich mir dann auch an und akzeptiere das auch. Also ich bin da jetzt nicht so der Obermacho, der sagt, ja, wenn ich das so mache, dann mache ich so. Kommt nicht in Frage. Ergebnis zählt.
Und guckst du dann genau, wie viel Quote hat Herr Brinkbäumer, Herr Kno?
Wir sind neugierig auf unsere Quoten. Wir gucken uns die an. Na klar. Das ist für mich auch immer am nächsten Tag. Ich habe da ein ganz eigenartiges Ritual. Ich schieb dann immer so von manchmal so umgekehrt. Manchmal fange ich früh um 9 an und denke so, der hatte die Nachrichten so und so. Dann halte ich kurz vorher nochmal an. Dann schiebe ich es so hoch. ah, gut. So gilt's ja auch für damals war es und so. Und weil wir immer wissen wollen, hat's funktioniert. Das ist ja unsere Messlatte. Wenn die auch, wenn so auch eine Krücke ist, aber das ist ja eine Krücke, die alle benutzen. Also alle benutzen dieselbe Krücke, wenn man so will. Und also im besten Sinne. Und deswegen gucke ich mir das schon gerne. Wir alle gucken uns das an. Wir beglückwünschen uns auch. Wir drücken uns auch die Daumen. Matze schickt mir eine WhatsApp und sagt, geil, hast du gut gemacht. Oder ich schicke Matze eine WhatsApp. Oder wir haben auch mal ein bisschen mal was versucht so über Facebook. Aber wir haben alle ziemlich viel zu tun. Du musst dir das wirklich vornehmen, dass du das immer einhältst und dass das Social Media auch dann vernünftig betreust und so. Aber ja, wir gucken darauf und unsere Quoten sind gut. Wir haben es gesteigert zu dem vorhergehenden Format. Also, und das ist natürlich schön, dass das aufgegangen ist. Hätte auch sein können, also dass alle Leute sagen, ach Mensch, schade, so wie das da jetzt ist, ist es nicht mehr so schön. Also,
ja, die Zuschauer waren, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil jede Woche jemand anders
ja, an Kims Seite, absolut, das ist. Absolut. Überhaupt musste Riverboat, die Marke Riverboat, einiges aushalten in der Geschichte. Ja. Also auch dieser Umzug nach Berlin zum RBB, der ja letztendlich auch ja eigentlich mehr Federn gekostet hat als alles andere. Und das ist ja jetzt auch eine Diskussion in der ARD, wie viel Talkshow braucht man eigentlich in der ARD und dass die Sender überlegen, wie kann man etwas kooperieren, wie kann man sowas machen. Ich glaube, eine Talkshow, also so in den dritten Programmen, so wie es bei uns ist, ist wirklich so ein Stallgeruch-Ding irgendwo. Zwar mit einer bundesweiten Besetzung irgendwie, aber ich denke, dass die Leute schon die Riverboat-Talkshow will man in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sehen. In Brandenburg werden wir sehr stark geguckt. Interessanterweise, wenn wir aus Leipzig kommen, das ist wirklich verrückt. Und in Mecklenburg. Und das erfahre ich immer dadurch, durch meine Störtebeker Kleindarsteller, die dann sagen, Lippi habe ich gesehen, war wieder toll oder hast du so und so gemacht und so. Also da, das wird schon ordentlich geguckt. Ja.
Zwei habe ich noch.
Also es liegt los.
Okay. Also. Wolfgang Lippert, von meiner Rente kann ich nicht leben. In Super TV rechnet er vor, was 50 Jahre TV-Arbeit wirklich wert sind.
Ich könnte von meiner Rente leben.
Das ist eine gute Nachricht. Das ist
aber so bescheiden.
Meine offizielle Rente ist nicht groß, wie bei uns allen Freiberuflern. Aber ich habe eine Pensionskasse mir damals eingerichtet. Die gab's von ARD und ZDF. Es ist ein Versorgungswerk sozusagen, wie so für Ärzte, aber es wie sowas gibt und das ist gar nicht so schlecht. Aber ich denke überhaupt nicht daran, in Rente zu gehen und da ist mein Vorbild, also mindestens Herbert Köfer, wenn nicht sogar noch weiter. Weil es ist das große Glück, dass wir ja nicht im Bergwerk arbeiten und mit irgendwann im bestimmten Alter zufrieden sind, dass man etwas nicht mehr machen muss, sondern seinem Hobby oder wie Sigfert, ist ja alles bei uns zusammen, Hobby, Spaß, außerdem noch Geld verdienen. Also top.
Dann ist die Überschrift eher Rente, nein, danke. Ich mache weiter, bis ich umfalle. Genau.
Ja, eine Umfalle. Also das ist ja ganz wirklich ein ganz schwieriger Moment, die Selbstreflexion zu haben. Wann steigt man aus? Man sagt ja immer, wenn es am schönsten ist. Es war aber jetzt schon ganz lange am schönsten und irgendwie ging es danach immer noch schönst weiter. Und deswegen, ja, sag da mal was. Ich glaube, ich werde den Moment finden. Also ich gucke mich selber ziemlich kritisch an. Interessanterweise, ich habe mich eine Zeit lang nie im Fernsehen angeguckt, so selber Sendung, fand ich immer doof. Ich gucke mich jetzt an, wie wirke ich, kriege ich da noch alles mit, macht das einen vernünftigen Eindruck, kann man das anbieten. So, und dann gibt's ja noch eine Frau und dann gibt's noch Freunde, ehrliche Freunde. So, dann ist es schon in Ordnung. Da findet man schon den Punkt.
Ja, und vorhin hast du uns hier vorher dein neues Lied vorgespielt. 17 Jahre liebe ich blonde Haare, sonst wäre mir vielleicht noch eine Überschrift eingefallen. Rührende Liebeserklärung an seine Frau.
Ja, rührende oder rührende?
Rührende.
Ja, also ihre Stimme irgendwie so für mich als rührende Liebeserklärung.
Nein, rührend natürlich.
Alles aber klar.
Hattest du das Gefühl, das war jetzt nötig nach 17 Jahren, dass du dich mal bei ihr bedankst?
Ja, das habe ich schon mal gedacht, weil wir hatten ein Interview kürzlich mal zusammen. Gesine meidet immer solche Dinge. Also sie ist jetzt nicht so die sich da irgendwie immer vordrängelt oder sowas. Sie hat ja super ihr eigenes Podium mit ihrem Restaurant oder wie auch immer, hat sie jetzt aktuell nicht, aber und hatte sie, war immer, fand ich auch angenehm so, ne, dass sie nicht immer, ich bin übrigens auch noch da oder so. Und da gab es mal ein Interview und da hat der Reporter gefragt, wie es denn so ist, mit mir zu leben. mit so einem Filou. Und da hat sie so ganz, hat sie den so ganz lange angeguckt und hat gesagt, man braucht ein großes Herz. Und daraufhin habe ich so gedacht, ja, man müsste mal Danke sagen irgendwie. Und ich denke, dass es vielleicht damit hat so ein Lied auch eine Bezüglichkeit. Also für einen anderen, der es hört, der sagt, stimmt, müsste ich mal vielleicht mal machen. So für Liebe auch Danke sagen. Das ist ja keine Einbahnstraße so richtig. Und es ist schön, geliebt zu werden. Und, aber das heißt ja auch, dass man zurückliebt und dass man es wahrnimmt und dass man es schätzt und so weiter. Also so. So ist es so entstanden.
Schön.
Ja.
Jetzt sind wir gerade hier am Anfang des Sommers und die Störtebeker Festspiele auf Rügen haben gerade angefangen. Und was ist dieses Jahr der Clou?
Ja, also besonders an dieser Saison bei Störtebeker ist, dass wir, dass es die letzte Story in dem Zyklus ist und der geht immer über 5 Jahre und das bedeutet, dass Störtebeker der Legende, wie die Legende erzählt, geköpft wird auf dem Grasbrook-Pranger in Hamburg. Und wir erzählen die Geschichte natürlich anders, als die Legende sie erzählt, dass der da ohne Kopf an seinen Kumpanen da vorbeigelaufen ist. Und es gibt eine andere Art, es zu inszenieren, aber es ist auf jeden Fall auch dramatisch und auch wichtig. Und das Schöne ist an dieser ganzen Legende, dass es auf jeden Fall diese ursächliche Handlung, die Verwandlung von einem Adligen, Klaus von Alkuhn hieß der mal, zu einem Seeräuber, dass diese ganze Psychologie daran oder sowas wirklich eine Rolle spielt und damit ja auch für Zuschauer faszinierend ist, wie sich so ein Bild ändert. Also seine Familie wurde enttäuscht, wurde Land weggenommen, die wurden übervorteilt und da hat er diesen Rachegedanken, da ist dieser Robin Hood sozusagen, diese Robin Hood Idee entstanden und wir schmücken das immer noch mit ganz viel aus. Also es ist immer der Hauptstrang, die Legende, aber eben ganz viel Story natürlich auch. Und es hat sich seit 1993 noch nicht eine Handlung komplett wiederholt. Das heißt, also, es entsteht immer wieder ein neues Bühnenbild, es entsteht immer wieder eine neue Handlung, eine neue Story. Und das finde ich so faszinierend daran. Und wenn man mal hinguckt, stellt man fest, das Stück spielt in 1390 so ungefähr. Und wenn man sich diese menschlichen Verwerfungen, Irrtümern, Neiddebatten etc. nochmal so auf der Zunge zergehen lässt, dann stellt man fest, dass sich in diesen vielen Hunderten von Jahren nicht so drastisch viel verändert hat. Wir werden weiter ein nicht ganz perfektes System und auch nicht ganz perfekte Menschen sein.
Aber die großen Schlagermelodien aus der DDR werden auch wieder Bestandteil.
Ja, also damit haben wir, glaube ich, echt den Vogel abgeschossen, dass wir erstmal probiert haben. Es gab ja ganz viele Stücke, die ausschließlich dafür entstanden sind, für Störtebeker mit den Texten, die also sozusagen die Handlung fortgeführt haben. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, den Albatros zu singen. Und das habe ich dann auch getan mit großer Begeisterung. Die Leute wollen jetzt immer nach der Pause, nach der großen Pause, den Albatros hören. Und als ich den zum ersten Mal gesungen habe, Rainer Oleak hat, Filmkomponist und Freund, hat eine wunderbare Arrangement dafür gefunden. Also es ist jetzt nicht das Original, was ich jetzt nochmal nachsinge, sondern es ist eine bearbeitete Störtebeker-Fassung. Und da war natürlich die Karat-Abordnung da. Mhm. Also so ähnlich wie damals bei Einstufung saßen da also die Karat-Jungs in den ersten Reihen und dann habe ich also dieses Lied da vorgetragen und da wird einem dann doch schon ein bisschen komisch. Da sitzen 9000 Leute, das ist auch schon beeindruckend, aber wenn da noch 5 Musiker oder 4, ich weiß nicht, ob es komplett waren, also etwa nicht dabei, aber ne, und dann hast du doch irgendwie, ist dir doch komisch, ne? Leute, die sich emotional doch mehr berühren. Als ich fertig war, springt Claudius nach oben und ruft Bravo und applaudiert und da war es geschehen. Und dann im letzten Jahr habe ich von City was gesungen, selbst Maschine, Lebenszeit, alles gut so, dass die Leute es natürlich wiedererkennen, weil es ist ja unser Leben. Also diese Melodien sind ja auch das Leben der Zuschauer, meisten Zuschauer, die wir haben. Weil es waren eben einfach wirklich gute Hits mit guten Texten, sehr guten Texten, die auch heute immer noch Gültigkeit haben. Und auch in diesem Jahr haben wir wieder eines, was genau in diese Richtung geht.
Ich finde es schön, dass die Lieder weiterleben. Und
ich auch, ja.
Noch gerne gehört werden und wünsche auf jeden Fall alles, alles Gute dafür.
Danke.
Ja, kann man nicht anders formulieren. Ja. So soll es wohl sein. Bleib gesund.
Ja.
Behalt deinen Humor und ja, mach all die schönen Dinge, die den vielen, vielen Menschen nach wie vor Freude machen.
Ja.
Weil da kann Störtebeker, da können die inszenieren, was sie wollen. Steffi, du warst ja vielleicht auch schon mal da. Wenn Wolfgang auf die Bühne kommt, ja, der Bänkelsänger, dann raunt es durch die, ja, ganze Halle.
Da wartet man drauf.
Da, dann gehen die Handys raus.
Ja.
Da ist er, da ist er, da ist er.
Das ist ein großes Geschenk, oder? Das ist ein großes Geschenk, wenn man also ich habe immer noch Gänsehaut. Jetzt bin ich das,
ja,
weil,
ja, ist doch so.
Weil neulich hat ein älterer Herr, die kommen ja in der Pause, kreuzen mir immer die Zuschauer und dann gibt's ja Handyfoto, Fotogramm, ja, ja, und was weiß ich alles. Und der sagte zu mir, Lippi, also ist schon toll mit dem Singen und wie du das machst und so und mit den Liedern. Und wenn man sich überlegt, diese Lieder, die sind, das ist schon irgendwie, das ist schon besonders und es kann eigentlich nicht so, das kann man nicht einfach so machen. Das kann man nicht einfach sich so nehmen, aber du darfst das. Und da habe ich so gedacht, große Auszeichnung von einem ganz einfachen Menschen, der gerafft hat, Mensch, ist es ja so ein Pudis-Ding, das ist ja eigentlich ihres. Aber nee, der darf das. Der kann jetzt singen, ja. Und dass sich das alles ergeben hat, dazu gehört natürlich auch diese wunderbare Störtebeker Kulisse, diese Arbeit dieser Familie Hick, die also all diese Dinge ins Leben gerufen haben. Würde ich auf einer grünen Wiese stehen, wäre es eine andere Situation, trotz der schönen Lieder.
Möge es noch viele 5-Jahres-Zyklen geben.
Ich danke euch.
Ja. Wir danken dir.